Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Ich grüße dich, liebe Elsbeth.
Benedikt, wir haben uns heute ein aus meiner Sicht ziemlich anspruchsvolles Thema vorgenommen. Wir wollen nämlich so über diese junge Generation heute reden. Wir haben beide sehr viel zu tun mit jungen Menschen, aber ich denke, wenn ich über junge Menschen heute rede, mit über 70 Jahren, ist das auch so ein bisschen eine Zumutung, wo man sagen kann, was will die da über die jungen Leute reden? Ja, das möchte ich schon gleich am Anfang kundtun. Aber natürlich habe ich mich ein ganzes Leben lang immer mit den gerade aktuellen jungen Menschen auseinandergesetzt. Nicht nur als Lehrerin, natürlich als Mutter sowieso, auch als Großmutter und auch jetzt im Umfeld, das ich schaue. Und natürlich wundere ich mich über manche Entwicklungen, die ich sehe. Ich ärgere mich auch über manche Kommentare. Also wenn zum Beispiel, das ist ja auch ein Fakt, Lehrerinnen und Lehrer mehr und mehr sagen, das Unterrichten ist schier unmöglich, weil die Kinder heute nicht mehr unterrichtbar sind, so wie sie sich aufführen. Ja, dann denke ich auch immer, Sapperlot, das muss doch, da muss man doch nachdenken, was sind das für Kinder, beziehungsweise auch jene, die schon in die Arbeitswelt gehen. Wir reden ja nicht nur von den kleinen Kindern, wir reden ja von der jungen Generation. Ich schätze mal, da können wir gehen bis 25, 30 in unserem Gespräch. Ja. Wie sind die? Und sag mal du zuerst, Benedikt, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Naja, mir kommt als erstes in den Sinn, und das war ja auch in einer gewissen Weise unser Zugang, dass es immer wieder Jugendstudien gibt oder Wertestudien. Also auch von übrigens von der Seite der Europäischen Union gibt es ja auch diese Meinungsbilder.
Ja.
Also, dass es Eurostat macht es auf europäischer Ebene, um sozusagen die Befindlichkeit oder die Meinung und den Zugang der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger zu erfassen, gegenüberzustellen und daraus gewisse Schlüsse oder Haltungen zu ziehen. Und das haben wir bei der Jugend ja ganz genauso. Also sehr populär ist ja eigentlich die Ö3-Jugendstudie, die ja seit kürzerer Zeit in geringeren Abständen gemacht wird, was natürlich auch den Effekt hat, weil Ö3 als Radiosender eine unglaubliche Reichweite hat und da die junge Generation auch einfacher erreicht, wahrscheinlich auch nicht die ganz Jungen, aber Radio hört dann schnell jeder oder viele. Und dann gibt es da bei diesen Fragebögen online ja auch einen unglaublichen Rücklauf.
Ja.
Aber da spricht man halt auch nicht von einer wissenschaftlichen Studie, sondern das ist halt eine Rückmeldung, die da ist. Und ich gebe zu, ich habe das auch gern, mich interessiert das. Ich schaue mir auch so unterschiedliche Jugendstudien an, weil wir verstehen wollen, uns wird suggeriert, wir verstehen die jungen Generationen nicht. Also das ist ja eine Meinung, die ältere Generationen haben und umgekehrt die junge Generation auch zum Vorwurf macht, wenn sie sagt, ihr versteht es uns nicht. Und diese Jugendstudien, also die wissenschaftliche, sind ja eigentlich für die älteren Generationen, um die Jungen zu verstehen. Und ich würde sagen, diese Ö3-Jugendstudie versucht, ein Meinungsbild unter jungen Menschen zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast bei den Ergebnissen der Ö3-Jugendstudie. Es ist ja unglaublich, was das für ein riesen Fragenkomplex und es ist sehr, sehr, sehr komplex. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie viele Fragen da sind, aber das kann man gar nicht so einfach überblicken.
Ich habe es auch durchgeschaut. Aber das sage ich nur jetzt schnell so dazwischen hinein. Ich habe mir auch gedacht, wenn die für Ö3 einen Fragenkatalog ausfüllen, dann habe ich erstens die Frage, wie valide ist dieser Fragebogen zusammengestellt? Und auf der anderen Seite dann eben demzufolge, wie sozial erwünscht sind die Antworten? Also da bin ich schon ein bisschen auch skeptisch gewesen beim Anschauen, weil natürlich wird jeder sagen, er will den Frieden und jeder wird sagen, er möchte gut leben in der Familie und so. Aber kann die Studie auch abbilden, wie es wirklich ist, oder bildet sie nur ein, was ja auch wichtig ist, ja, das Gefühl einer ganzen Generation ab?
Gut, ich meine, über Wissenschaftlichkeit kann man dann streiten, welcher Anspruch das ist. Denke, das ist für die meisten Menschen, die sich das anschauen oder die da in Zusammenfassung eine Meinung oder einen Überblick bekommen, ja, vielleicht auch gar nicht so relevant, sondern es ist ein Eindruck, ein Meinungsbild oder eine Feststellung, ob das dann repräsentativ bis ins letzte Detail ist, das würde ich sowieso in Frage stellen, weil man müsste ja dann gewisse Faktoren ohnehin genauer anschauen. Ich glaube, man kann eine Altersgruppe, was weiß ich, wenn man jetzt von 15 bis 20 zum Beispiel sagt, ja nicht einfach in einen Topf werfen, denn da gibt es Unterscheidungen. Die einfachsten haben wir ja sowieso, ist es schon mal das Geschlecht, wo eine Unterscheidung ist, das berücksichtigt auch diese Ö3-Jugendstudie. Aber dann geht es auch um das Umfeld. Lebt dieser junge Mensch in der Stadt oder am Land und. Also ich glaube, ja, das ist gar nicht so das Relevante. Ja. Aber es gibt uns die Möglichkeit, und wir wollen das scheinbar auch, das sind ja auch unterschiedliche Zugänge. Vielleicht fühlt sich die junge Generation dann da ja auch verstanden oder sieht, dass andere auch so denken. Und ältere Generationen verwenden es und sagen, ja genau, das haben wir eh immer schon gewusst. Wenn es dann um so konkrete Fragen zum Beispiel geht, was macht dir Angst oder wem oder was vertraust du? Und ich beobachte mich selber dann schon auch, da natürlich zu schauen, aha, das sind jetzt meine Meinung oder meine Einschätzung wird dadurch bestätigt, weil dann die Prozentsätze so sind. Mhm. Und im Prinzip haben wir es dann eh schon so gewusst.
Ja.
Also das heißt, auf den Punkt gebracht, ich habe jetzt nicht so groß, wahnsinnig, mein Erkenntnisgewinn hält sich in Grenzen. Ich kann jetzt nicht sagen, da ist jetzt ein unglaubliches Aha-Erlebnis und ich habe jetzt etwas gelernt, was ich vorher nicht gewusst hätte.
Also so ist mir auch ergangen und ich denke mir, also meine Fragen stellen sich in erster Linie in diese Richtung, wie kann man als junger Mensch in dieser Welt leben, sich behaupten, seine eigenen Werte finden, so wie sich die Welt darstellt. Weil meine Ansicht ist, dass so die Lebensweise, die man führt, sehr individuell ist. Und so wie es in meiner Jugend, sozusagen in den 60er Jahren, gab es natürlich auch genauso die das Lernen gar nicht gefreut hat, die es sehr gefreut hat. Es gab welche, die alles gemacht haben, so wie es die Eltern wollten. Und es gab die ganz eine andere Richtung eingeschlagen haben, so wie ich zum Beispiel dazugehöre. Ich gehöre genau zu jenem Muster, das sich bis heute durchzieht, dass die ältere Generation sagt, ich verstehe die Jungen nicht. Ja, die gehen in irgendeinen Irrweg und die können unsere Welt überhaupt nicht verbessern, im Gegenteil und so. Und das sagen heute auch die Alten oft über die Jungen.
Das sind diese Klischees, die man
ja
pausenlos hört. Ich würde da vorher noch dazu sagen, was man so Stehsätze, die man ja auch hört.
Ja.
Bei uns war das alles ganz anders.
Ja, genau.
Und das sagt man ja auch. zu den jungen Generationen. So gut, wie es ihr habt, so haben es wir nicht gehabt. Also es ist ja, also da passiert ja, schon im Zugang da sind sehr viele Vorbehalte, die da schon hineininterpretiert werden. Und ich beobachte, dass natürlich klar ist und vielleicht dient dieses Kategorisieren von Generationen und dann diese Bezeichnungen, die man auch dafür hat, ja, also die Boomer oder dann eben
die Generation die, X,
ja, und Y und jetzt Z. Generation Z oder jetzt kürzt man sie ja ab und sagt dann Gen Z, ja, also diese, das ist ja auch eine Argumentation, die auf beiden Seiten verwendet wird, um sich sich zu erklären oder vielleicht auch das Unverständnis festzumachen.
Und ich glaube halt, ich glaube schon, dass man so einen Trend feststellen kann. Jetzt war ja auch so über die Generation X von diesem Zukunftsforscher Matthias Horx, das habe ich sehr aufmerksam gelesen, dieses Buch, weil das waren ja auch meine Schülerinnen damals und meine Schüler. Natürlich habe ich auch dem zugestimmt, die Trends, glaube ich, die kann man schon feststellen und das finde ich auch schön, wenn wir darüber auch ein wenig sprechen. Aber individuell, glaube ich, ist junger Mensch und wird auch immer ähnlich sein. Ja? Wenn die Alten gesagt haben, wir konnten ja noch arbeiten, ja, dann fällt mir ein, dass ich aufwachsen durfte, überhaupt nie Schuhe geputzt habe, nie in der Küche geholfen habe. Meine Eltern haben mir das halt lassen, dass ich gelesen habe und nur gelesen und musiziert und nichts gearbeitet. Also
privilegiert aufgewachsen.
Obwohl diese, meine Generation, ja, privilegiert, aber nicht materiell, sondern also ich bin eher arm gewesen finanziell. Aber halt, ja, es war damals auch vieles möglich, was heute möglich ist, aber halt unter anderen Voraussetzungen. Und das glaube ich schon, dass so in den 90er Jahren schon diese Generation X, oder wenn man jetzt das weglässt, sondern nur sagt, die 90er Jahre, wo der Beginn war der Themen wie Digitalisierung und Globalisierung, was sich jetzt massiv verstärkt, natürlich hat das einen Einfluss auf die Jugendlichen.
Und das zeichnet, das ist ja klar, das zeichnet natürlich diese Generationen aus. Und wenn man jetzt eben Gen Z ansieht, das sind halt wirklich, ist halt wirklich eine Generation, die, wo Digital Natives einfach zutrifft. Ja? Und das hat sich ja auch verändert, weil auch die, wenn man diese Kategorisierungen verwendet, wo vorher dann mit Beginn der 2000er Jahre, also das trifft ja dann die Millennials ja auch noch.
Doch alle.
Also die Gen Y sind das, dass sozusagen das Internet in Aufbruch kommt und. Und heute haben wir dann mit dem Smartphone und der ständigen Verfügbarkeit und sogar, wenn man will, die digitale Realität, die für die junge Generation ja fast gleich auf gleicher Ebene wie die Wirklichkeit oder die reale Realität ist. Also es ist schon faszinierend, dass es diese Untersuchungen, und das Interessante ist ja, die schaffen es immer in Schlagzeilen, also die werden ja auch medial berichtet. Und trotzdem, wenn man dann genauer schaut, dann sieht man ja dann doch oft dann so Überschriften und Zusammenfassungen, die sagen, ja, die jungen Menschen machen sich Sorgen, haben aber Hoffnung. Also das ist ja so ein Grundtenor, den man eigentlich liest.
Ja.
Und das ist ja so eine verallgemeinende Aussage, die ja auch für die anderen Generationen in dem Alter genauso zugetroffen hätten oder eigentlich für alle Generationen ja prinzipiell zutreffen.
Ja, und wenn die Pole so ein wenig auseinandergehen, ja, stelle ich, weiß nicht, ob man das noch sagen kann, aber so die Generationen, gab es immer so ein bisschen Abwechseln. Auf der einen Seite, so habe es ich erlebt, so generell in meiner Generation und noch 10 Jahre später, dass man so früh wie möglich hinaus wollte, hinaus aus dem Elternhaus, diese Tramp-Kultur und dieses, wie heißt dieses Ticket, wo man durch ganz
Interrail
und Austausch und so. Und so.
Ja, da muss man ja sagen, damals waren ja auch eingeschränkte Möglichkeiten.
Ja, genau.
Weil das hat sich auch verändert. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt, Schengen wurde vor 40 Jahren quasi beschlossen und oder man hat sich darauf geeinigt und dann Zug um Zug eingeführt. Und im Prinzip haben wir es seit 30 Jahren. Und das ist im Überblick nicht besonders viel, ja. Weil das bedeutet 1995. Ja,
trotzdem finde ich, und das kann ich auch in der Literatur über die Jahrhunderte feststellen, irgendwie, aber dass sich so immer ein bisschen abwechseln, die sozusagen die Nestflüchter, die sehr früh ihre ältere Generation verlassen und sich eigenes aufbauen wollen und jene, die dann ganz lange zu Hause bleiben wollen und am liebsten immer noch mit 30 Jahren immer noch bei den Eltern wohnen und dort ein Zimmer haben und so. Das hat sich schon, da ist schon ein Wechsel passiert, finde ich, dass es jetzt in den letzten, sagen wir mal so 20 Jahren, auch einen Trend gibt, wieder sehr lange zu Hause zu bleiben in der Familie. Und auch dieses Hochheben der Familie, was in den Ö3-Studien da immer herauskommt, das hat ja immer einen sehr hohen Prozentsatz. Das befremdet mich dann ein bisschen, weil ich denke, ich wollte so schnell wie möglich weg und ich bin meiner Familie schon dankbar, als Erwachsene mehr als Jugendliche, aber jetzt bleiben sie sehr viel. Zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, mein Mann und ich haben gerne am Sonntag, also mein Mann kocht jeden Sonntag für seine ganze Großfamilie, das sind also doch insgesamt 15 Personen, und wir wundern uns eigentlich von Anfang an darüber, dass die immer zu uns zum Essen kommen, weil wir immer gesagt haben, nie wären wir, mein Mann ist ja auch 70, wir wären doch nie jeden Sonntag zu unseren Eltern essen gegangen, nie. Und die kommen Sonntag für Sonntag, natürlich, sie kommen auch mit einem Tabakschier und nehmen auch dann was mit und so, sie haben also auch einen Profit, dass wer kocht für sie, aber das ist schon interessant.
Aber schau, da wird es ja schon wieder, wie soll ich sagen, problematisch, wenn man das nicht näher betrachtet.
Ja.
Weil man könnte natürlich jetzt einen Schluss daraus ziehen, du hast das beschrieben, junge Menschen bleiben länger zu Hause, du hast sogar Zahl genannt und das ist ja teilweise evident, dass sogar 30-Jährige dann noch zu Hause wohnen.
Da ist schon selten mit 30,
es ist schon aber selten, aber es kommt vor. Und es beleuchtet, oder wir interpretieren da jetzt sofort Eigenheiten der Generation und der Entwicklung. Man müsste aber dann wirklich berücksichtigen, was sind die Komponenten, die da auch mitspielen. Und natürlich hat sich auch das verändert. Wir haben gleichzeitig eine Diskussion über leistbares Wohnen, über überhaupt die Lebenserhaltungskosten, die heute viel schwieriger und eine größere Herausforderung sind. Es ist auch der Lebensstandard ein anderer. Früher hat man halt, wie soll ich sagen, im Studium selbstverständlich akzeptiert, in ein Studentenwohnheim mit einem Zimmer, das minimalistisch ausgerichtet, errüstet
war, in ein Loch,
akzeptiert, oder auch, was weiß ich, wie hat die erste Wohnung ausgesehen und so weiter. Und da haben sich die Ansprüche natürlich verändert mit gehobenem Lebensstandard und das schafft dann Hürden, beziehungsweise wo bekommst du denn heute ein leistbares Zimmer.
Yeah.
Und das sieht man ja auch, dass Studentenwohnheime das Zimmer die sind gar nicht mehr so weit entfernt wie von einer, sozusagen einer Gassionär. Ja,
ja, auch preislich. Aber da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, was wir, glaube ich, auch erwähnen sollten oder darüber reden. Was macht es mit jungen Menschen, wenn sie das Gefühl haben können, dass es sehr schwer werden wird, einen ähnlichen Lebensstandard zu erreichen wie ihre Eltern? Ja, das war ja in früheren Generationen viel einfacher noch. Ja.
So ist das Narrativ. So wird es erzählt.
Naja.
Aber es ist die Frage.
Warum bleiben Sie zu Hause? Sie können sich eine eigene Wohnung gar nicht leisten und schon gar nicht vielleicht mit einem Swimmingpool im Garten oder wir haben doch haben wir eine größere Mittelschicht oder haben wir einen größeren Teil der Bevölkerung, die relativ wohlhabend sind?
Aber Elsbeth, schau, da in uns, das, was wir jetzt gerade da angesprochen haben, ja,
ja,
da sehe ich schon gewisse Strukturen, die im gesellschaftlichen Diskurs ja tatsächlich passieren. Und das ist ja, meine Unterstellung ist ja die, dass die Generationen betrachten sich gegenseitig und urteilen gegenseitig, ja, und haben gewisse Vorurteile, haben Meinungen und ein schubladisiertes Denken und das ist dann so. Ja?
Ja.
Und die ältere Generation, wenn die jetzt das betrachtet und sagt, ja, die jungen Leute bleiben länger zu Hause, dann folgen ja so zuerst einmal reflexartig Unterstellungen, warum das so ist.
Mhm.
Und dann wird so küchenpsychologisch, wird dann einfach gesagt, ja, die Abnabelung gelingt weniger schnell, sie sind weniger in dem Drang, in die Welt hinauszuziehen, sondern wollen länger sozusagen im Nest bleiben und. Also da passiert
naja,
ja
wegen
schon,
der Orientierung.
Naja, da passiert aber schon sehr viel an Zuschreibung,
ja,
von der jungen Generation aus der älteren heraus, wie die ist. Und eine Beurteilung. Und umgekehrt sind die jungen Leute damit konfrontiert, sofort in der Rechtfertigung, warum ist das so? Und man sagt, man hört dann ja auch sofort, ihr versteht uns nicht, ihr seht unsere Situation nicht, ihr glaubt, es ist so einfach, ihr habt einen Anspruch. Und was du jetzt zuletzt beschrieben hast, und ich glaube, da ist wirklich ein Aspekt drinnen, der in den Generationen, in den Altersstrukturen ja eine Bedeutung hat. Denn wir haben heute einen hohen Lebensstandard, also wenn wir jetzt nur von unserer Region ausgehen, dass die Elterngeneration oder auch die Großelterngeneration etwas erreicht hat. Sie haben sich etwas aufgebaut, sie haben etwas. Und der Standard hat sich natürlich erhöht, weil die heutige Elterngeneration oder vor allem auch die Großeltern haben es viel, viel besser, als wenn man weiter zurückgeht, als die Nachkriegsgeneration. Und jetzt wächst da eine junge Generation auf und man hat ja dann oft so im Urteil diese verwöhnte,
ja,
Wohlstandsgesellschaft, also die Kinder der Wohlstandsgesellschaft, die alles haben, die alles haben können und die alles dürfen. Und dann unterstellt man aber gleichzeitig, ja, ihr habt gar noch nichts dafür geleistet und ihr wollt aber das haben. Du hast es gesagt, das Haus im Grünen, von dem alle träumen und manche haben es erreicht, inklusive Swimmingpool. Und das Kind, das erwachsen werdende Kind, das dann sagt, ja, okay, wenn ich in der Stadt oder in einer kleinen Wohnung, wo ich das nicht habe, dann bin ich lieber zu Hause, wo ich im Swimmingpool chillen kann.
Ja, das ging jetzt natürlich ziemlich hart, was du sagst, wiewohl ich dir recht gebe. Aber
so wird doch geurteilt. Also ich höre diese Argumentation
in der
Gemeinschaft so.
Aber natürlich trifft das, muss ich schon sagen, also mein soziales Herz springt da sofort an und denkt an die vielen zum Beispiel in durchaus prekäre Verhältnisse geratenen Frauen nach der Scheidung.
Absolut, und ja.
Also wir haben auch, wir haben natürlich
alleinerziehende Mütter,
einen Sozialstaat, der ja doch diese ganz, ganz arge Armut verhindert. Für jeden
wir haben Mensch. Den Kontrast. Wir haben jetzt natürlich von einem elitären Bereich oder einem wohlbehüteten und dem erreichten Bereich. Natürlich gibt es genauso auch den Kontrast.
Und da könnte man, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber da könnte man natürlich sagen, tun wir genug dafür, dass nicht der Stand der Eltern, der Wohlstand der Eltern und auch die Situation, in der die Eltern leben, zu sehr sich vererbt an die jungen Menschen. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber trotzdem, wir haben also beides und wir haben junge Leute, denen man, also nachsagen tut man, also mir fallen drei Ismen ein, wie man die junge Generation charakterisiert, eigentlich schon seit fast 30 Jahren, nicht erst jetzt. Hedonismus, also eine verstärkte Hinwendung zum Genuss, zum Genießen des Lebens. Das kann ja von ganz positiv auch bis rein materialistisches Willhaben gehen, ja, also Hedonismus. Dann fällt mir ein Narzissmus, also das Kreisen um die eigene Achse, die einem am wichtigsten ist und wo man dann durchaus auch den Blick ein wenig verliert auf die gesamte Gesellschaft. Ja, also so hat eine egoistische Komponente. Und das dritte ist Kaismus, das ist die Orientierungslosigkeit. Also wo man sagt, wer und was hilft den jungen Menschen heute? Und ich habe also da mehr im Auge, die ab über 15-Jährigen jetzt, weiß ich nicht, bei unserem Gespräch, weil es vorher passt nicht die Eltern so auf.
Ja.
Wer hilft ihnen, den eigenen Weg zu finden durch das ganze sicher schwierige Gestrüpp auch der Social Medias, der nicht mehr vorhandenen Kraft von Religionen, wie es früher war, oder auch sonstigen Vereinen. Das lässt alles nach. Wie findet heute der junge Mensch seinen Weg und was tut er, um diesen Weg zu finden? Das schaue ich immer, wie sie machen, wie sie tun, aber da habe ich noch keine Antwort, wie diese Menschen das managen werden.
Ja, was du beschreibst, alles total nachvollziehbar.
Unterstreichst du das auch?
Ja, aber mit einem wesentlichen Zusatz. Und das sehe ich halt in der Verständigung der Generationen, weil das ist ja auch das Thema. Wenn wir die Frage stellen, und natürlich wir stellen die Frage deswegen so, weil wir Ältere sind, und dann fragen, wie denkt die junge Generation, wie denkt eben diese beschriebene junge Generation, wenn man jetzt von mir aus bei der Generation Gen Z bleibt. Aber es sind Zuschreibungen und Erklärungen, die immer im Reden über passieren.
Genau.
Also im Reden über die junge Generation von Seiten der Älteren. Und das ist natürlich der Mainstream, weil das sind die, die an den Hebel sitzen, das sind die, die die Politik machen, das sind die Eltern, das sind die LehrerInnen, das ist das System.
Das wäre das System, ja. Die Frage ist, wie sehr geht das System auf die Situation der jungen Menschen heute überhaupt ein?
Ja, und das ist eben genau der Punkt. Und auch wenn wir jetzt die Frage stellen, wie denken junge Menschen oder was beschäftigt junge Menschen, und das passiert ja in der Gesellschaft, das passiert dann indirekt ja natürlich auch durch solche Jugendstudien, es ist der Versuch, oder dann Wertestudien, welche Werte haben die jungen Menschen, was unterscheidet sie, vielleicht gibt es dann sogar Langzeitstudien, wo man das an gewissen Parametern ja auch sogar vergleichen und bewerten kann. Aber ich vermisse den Dialog mit den jungen Menschen. Wo gibt es in unserer Gesellschaft, wo hat diese Mehrheitsgesellschaft auch entsprechende Methoden, Möglichkeiten, tatsächlich auch zu fragen, wie denkt ihr und wo hört man das auch? Und ich war ja, also gerade von der Pandemie war ja auch so ein Punkt, wo der Vorwurf kam der jungen Generation, ihr habt auf uns vergessen, wir waren so solidarisch, ihr habt uns die Schulen zugesperrt und ihr habt uns eingesperrt und ihr habt uns vergessen und ihr habt uns nicht verstanden oder ihr habt uns sogar die Jugend gestohlen, also ihr oder die Pandemie oder wer auch immer. Und natürlich war da auch ein totales es war ja auch ein Verständnis der jungen Generation. Es ist ja nicht so, dass sie sich irgendwo abgekapselt haben und gesagt, wir verstehen uns nicht und ihr bestraft uns, sondern sie haben auch im Verstehen gehandelt. Das war ja durchaus auch nachvollziehbar. Und ich habe damals ja mehrere Sendungen gemacht, auch mit jungen Leuten, um das herauszuarbeiten, was ist das? Und mich hat damals schon tatsächlich auch die Frage sehr beschäftigt, dem da genauer hinzuhören, was das bedeutet, ihr versteht uns nicht oder ihr hört uns nicht und wie artikuliert sich das? Und das ist natürlich auch wieder das Grundproblem, weil es gibt natürlich nicht die einfache Stimme der Jugend. Es gibt nicht die Gen Z-Speakers, die auftreten und sagen, so ist es, so sind wir und geht in einen Diskurs mit der Mehrheitsgesellschaft, also den anderen Altersgruppen und da passiert ein Generationendiskurs, sondern natürlich ist diese junge Generation ja auch in ihrer Konstellation erstens wirklich total heterogen, also da ist ja keine Homogenität da. Da gibt es nicht einen Schulsprecher oder eine Schulsprecherin, die alle repräsentiert. Und selbst wenn es es gibt, man könnte vielleicht sagen, Influencer schlüpfen in diese Rolle, dann ist das sehr plakativ, aber natürlich auch wieder anders motiviert, wenn man dann auch den wirtschaftlichen, also den ökonomischen Aspekt, warum diese Mechanismen so funktionieren, wie sie funktionieren und wer dann zu Influencer wird und so weiter. Also es gibt diese Speaker nicht, das wollte ich damit sagen. Und das macht es natürlich auch schwierig, weil es diese Interessensvertretung nicht gibt. Und dann kommen wir sehr schnell auf den Urteilen der anderen Generationen über die Jungen, die dem ausgeliefert sind.
Ja, und dabei ist mir jetzt so aufgefallen, was du gesagt hast, dass ja eigentlich jetzt vielleicht eine Zeit anbräche, wo das möglich wäre. Denn das war ja nie. Wenn ich denke.
Was sind die Anzeichen dafür? Na, was siehst du da? Ich möchte es jetzt nicht da verschwimmen lassen. Da kommen wir gleich drauf zurück, wie du jetzt gerade gesagt hast, es war ja nie, also da möchte ich gleich zurückkommen, weil das interessiert mich aus deiner Beobachtung, aber sag weiter, also
ich wollte
wo
sagen,
sind jetzt heute die Möglichkeiten, wo sich das ändern könnte?
Ja, ich wollte sagen, der Aufbruch in den Dialog, weil es hat, du hast den Dialog erwähnt, wer fragt junge Menschen? Wer fragt junge Menschen? Wer hat sie je gefragt, was sie wollen? Ja, mir ist da eingefallen, dass es ja sowieso erst im 20. Jahrhundert eigentlich mit dieser Rock'n'Roll-Bewegung, möchte ich fast sagen, ja, aber erst so seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es überhaupt erst eine wirkliche, deutliche Abgrenzung, was jugendlicher zu sein bedeutet im Unterschied zu erwachsen. So eine eigene Jugendkultur, da war das eigentlich die erste, diese Jazz- und Rock'n'Roll-Kultur.
Ja, aber eine Jugendkultur, die es sichtbar gemacht hat.
Die sichtbar.
Und ein Kontrast war zu der Schlagerparade der älteren Generation.
Genau. Weil wenn man jetzt nur ein kleiner Sidestep, wenn man ganz zurückgeht, war es ja selbstverständlich, das hat man schon von der Kleidung her gesehen, dass die Kinder dieselbe Kleidung getragen haben wie die Erwachsenen, halt in kleiner, und hineingewachsen sind in die Erwachsenenwelt. Und halt dann gab es immer die, die sich gewehrt haben. Es gab immer die, die dann eben nicht die Werte der Erwachsenenwelt übernommen haben. Aber so richtig gefragt wurden Kinder ja nie.
Aber das hat sich mit der Jugendkultur geändert.
Das hat sich geändert, aber mehr meiner Meinung nach, so wie wir begonnen haben heute unser Gespräch, eher in der Vorwurfsrichtung, dass die Erwachsenen geschimpft haben über die Jugendkultur und das also als große
Hat auch provoziert.
Ja, aber Untergang des Abendlandes.
Ja, aber da sieht man ja, dass dann, und man beobachtet ja unterschiedliche Modeerscheinungen und die setzen sich ja fort und die lösen sich ja ab. Wenn du schaust, auch nicht nur was die Kleidung anlangt, sondern was
Musik.
Musik, das ist halt jetzt von der Kulturbereich. Aber das, was sichtbar, also Musik dann auch hörbar, aber sichtbar ist die Kleidung oder zum Beispiel Haarschnitt.
Ja.
Das hat sich ja dann sehr stark gezeigt. Und es hat immer, und das ist soziologisch interessant, das hat natürlich immer diese Vereinigungsaspekte. Also auch eine Jugendkultur ist ja eine Verbindung, eine gemeinsame Struktur, sei es dann auch in der Musik, das Fansein von einer Gruppe oder wie man das heute auch hat, und das hat sich ja fortgesetzt bis heute, weil es gibt, damals war es dann Michael Jackson oder ganz früher die Beatles, und dann setzt sich das fort bis heute zu verschiedenen großen Namen,
klar,
wo man gar nicht weiß, warum und wieso, aber das prägt das Bild.
Also ich habe da mehrere auch Projekte gemacht als Lehrerin, und mir haben meine SchülerInnen da sehr viel beigebracht. Ich habe sehr viel gelernt diesbezüglich von meinen Schülerinnen und Schülern. Welche Arten von jungen Menschen es gibt in der Zeit, in der sie gelebt haben. Und sie haben das auch mit, also das war so mein, auch ein bisschen die Vorgabe, was ist das für eine, es war in Musik, was ist das für eine Musik? Sieht man einen, der diese Musik hört, sieht man das dem auch an? Was hat der für eine Lebenseinstellung? Also das ist bis in die ganz tiefe Lebenseinstellung gegangen, ob du ein Metaller bist oder ein Hip-Hopper oder ein Raver oder ein Skater. Also wie du gesagt hast, das waren alles so die unterschiedlichsten Kulturen, und das haben wir natürlich heute auch noch genauso, dass wir haben ja auch diese Klimaaktivistinnen, ja, und andere haben wir, die von dem allem gar nichts wissen wollen. Also wir haben ja auch die unterschiedlichsten jungen Menschen, aber ich möchte dich was fragen, was du da dazu sagst, weil ich war da ein wenig erschüttert. Ich frage meine 13-jährige Enkeltochter und sage, na, wie war es denn, was hast du erlebt in dieser Woche, wie war es so, als ich sie traf? Und sie sagte dann, ach Oma, weißt du, nichts Besonderes, mein Leben ist sehr langweilig. Ich dachte mir, was? Eine junge 13-Jährige sagt von ihrem eigenen Leben, dass es langweilig sei. Das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung, wenn ich mir junge Menschen vorstelle. Was
also
ist da los?
Ich denke, da würden dann viele widersprechen. Vielleicht ist das gerade auch so in dieser Übergangsphase mit 13. Mhm. Und das ändert sich dann sehr schnell. Und wenn du es auf die Schule beziehst, dann ist das nicht langweilig, weil Jugendliche dann in dem Alter unter einem enormen Stress und Erwartungsdruck und so weiter stehen von einer Schularbeit und einem Test und einer Leistungsüberprüfung zur nächsten.
Ich glaube, das wird als langweilig empfunden. Es ist zwar ein Stress, aber es bietet nichts.
Ja, es ist nicht aufregend, aber die Frage ist auch, was ist heute langweilig und was ist heute aufregend? Und das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung. Und da sind...
Ja, die Influencer sind nicht langweilig. Die zeigen, wie man spielt, wie man... Was weiß ich.
Das ja, die schöne Welt, wo natürlich dann alles so exciting ist, ja? Und in Superlativen. Aber das kann man ja dann kritisieren und sagen, was hat das mit der Realität zu tun?
Ja,
weil wir wissen, dass Alltag ja nicht immer aus Superlativen besteht und ja, unser eigenes Empfinden ja auch gar nicht so funktioniert. Aber das... Das ist schon, also noch einmal zu diesen Jugendkulturaspekten, die helfen halt sehr einfach zu kategorisieren.
Ja.
Weil man hat das natürlich, oder die älteren Generationen haben das immer nützen können, weil es eine Abgrenzung war, weil es eine Kultur war, die man gar nicht verstanden hat. Wie können sich die so anziehen? Oder wie können sich die den Haarschnitt oder... Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, wie das losging dann mit Piercings oder mit Tattoos und so weiter, das sind ja Kennzeichen.
Ja, mit Dogmatenschuhen und mit speziellen Leibern. Man trug ja auch auf den T-Shirts die Einstellung.
Ja, also Kennzeichen. Man hat, es waren Erkennungseffekte unterhalb dieser Gruppierung, aber dann natürlich sehr stark Abgrenzung zur anderen, zu anderen Generationen. Und ja, das führte dann oder führt auch zu Konflikten oder zu Unverständnis, was ja Abgrenzung eigentlich auch bedeutet. Und ich denke, gerade heute sind so interessante Entwicklungen, wenn ich da jetzt zum Beispiel an Katy Perry denke, ja, da wird ja eine ganze, das ist ja nicht nur einfach eine Musikrichtung, sondern da ist ein Lebensgefühl, das vermittelt wird. Und das hast du in anderen Bereichen, das hast du bei Jungs genauso, wo das symbolisiert, ein Lebensgefühl, eine Identität. Also ich komme ja letztlich schon wieder zu dem Punkt auch, was das wirklich, das Bedürfnis nach Vorbildern, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, was Identifikationsfiguren ja, dann bedeutet.
Darüber haben wir in den 60er Jahren auch schon geredet. Also das ist alles nicht neu dazu. Was ist eigentlich dann neu? Weil es ist schon, also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, jetzt für mich als ältere, also als schon alte Frau, denke ich mir oft, so Heiterkeit und glücklich sein und unbeschwert sein ist schon schwierig in dieser Gesellschaft. Also so, das finde ich bei den kleinen Kindern, wo ja die Eltern schon ihren Beitrag dazu leisten, dass die glücklich sein können. Aber wenn ich mir so die alle schwarz angezogenen 15- bis 18-Jährigen betrachte, dann denke ich, seid ihr glücklich? Was habt ihr für eine Einstellung zum Leben? Lebt ihr gern? Habt ihr Visionen?
Oder du hast auch ganz andere Entwicklungen, wenn ich dran denke, wie Sport, Fitnessgedanke,
ja,
die Fitnesskultur, welche Auswirkungen die hat, vor allem wenn man jetzt denkt, greife jetzt nur junge Burschen, junge Männer heraus, die da dann 4, 5, 6 Mal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, die unglaubliche ja, Disziplin entwickeln, auch was die Ernährung anlangt, wo natürlich diese Vorgaben von Schönheitsbild, das ist bei den Mädchen natürlich genauso.
Ja, ja.
Und bei den Burschen hat das den Körperkult.
Ich würde Körperkult nennen, das ist eine sehr starke
und du hast ja,
Säule heute.
Und das, ich finde da den Aspekt ja sehr interessant im Vergleich zu früher, war das ja eher eine Befreiung. Es war immer eigentlich eine individuelle, eine subjektive Befreiung aus Zwängen heraus, weil die anderen Generationen so ein starres, kontrollierendes System waren. Und jetzt hast du eigentlich bei dem Körperkult unfassbar viel Disziplin, die Vorgaben eben zum Beispiel, was Ernährung anlangt. Und wenn du dir anschaust, was dann damit verbunden ist, mit diesem Körperkult und dem Sportkult, dem Fitnesskult, da ist unfassbare Disziplin. Also, dass dann 16-Jährige penibelst einen Diätplan einhalten, damit sie dann, was weiß ich, ihren Body Mass Index und ihren Fettgehalt so gering halten, weil sonst kommt kein Sixpack oder keine Ahnung, die Definierung ist dann nicht so sichtbar. Das finde ich schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
Ja, ich habe in einem großen Einkaufscenter in Klagenfurt ein eigenes großes Geschäft entdeckt, gesehen, wo es nichts anderes gibt als diese Sporternährungen, diese Proteine, die man zu sich nimmt. Also das muss schon ein großer Hype sein. Und ich sehe auch...
Auf Social Media, wenn du auf TikTok gehst,
wollte gerade sagen,
da ist das
die verdienen Unsummen, nur für, dass du mal nachdenkst, wie du deinen Nagellack machst, damit er gut ist und hält, oder wie du erkennst, ob deine Haare wohl gesund sind. Und weißt du, da möchte ich nur als Spaß gegenüberstellen, dass es in meiner Welt noch als 15- bis 40-Jährige, möchte ich fast sagen, immer hieß, na ja, wenn du das nicht im Hirn hast, musst du es in den Beinen haben. Bei uns sind so diese Sportlerinnen und Sportler natürlich auch voll zu Unrecht, ja, aber nur als Unterschied. Das wurde als Gegenpol betrachtet zur Intelligenz des Geistes, ja, was natürlich sicher ein Blödsinn ist, weil Sane corpore sano.
Ja, aus der ganzheitlichen Sicht weiß man natürlich,
dass man beides.
Es ist auch gesundheitliche Vorsorge aus diesem Gedanken.
Ja, ich wollte nur Spaß sagen, dass
aber
was geändert hat.
Aber es ist wieder eine Übertreibung. Aber trotzdem möchte da einen Einschnitt machen. Das sind Generationseffekte, die wir da beschreiben, wie wir Generationen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen, sehen, einschätzen, unterschiedliche Meinungen, Erklärungen dazu haben. Ich würde aber postulieren und sagen, dass die Alterseffekte, also wenn ich jetzt an die individuelle Entwicklung denke, dass die ja eigentlich wahrscheinlich sehr ähnlich ablaufen, wie sie immer abgelaufen sind. Also, was meine ich damit? Die Selbstfindung, die Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen, zum jungen Erwachsenen, die Auseinandersetzung mit sich selber. Also, wenn wir die Rahmenbedingungen, alles das, was die Lebenswelt ausmacht, einmal ausblenden und nur das Individuum in seiner Entwicklung ansehen, dann denke ich, die persönliche Auseinandersetzung, das sich selbst kennenlernen, also im vom Kind zum Jugendlichen werden, den eigenen Körper kennenzulernen, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität, mit der emotionalen Welt, die Identitätsfindung, die Selbstfindung, Persönlichkeitsfindung, die ist doch in ihren Grundstrukturen unverändert. Das ist eine Altersfrage und nicht eine Generationsfrage, oder?
Ich möchte dir da trotzdem irgendwie widersprechen. Vielleicht ist es auch kein Widerspruch. Vielleicht ist es nur eine Erhöhung der eigenen Erfahrung. Denn diese Welt, aus der ich komme, generell, also meine Quellen sozusagen ist die Literatur, was halt geschrieben wurde an Romanen, Dramen und so, kommt aus einer eher großen Sprachlosigkeit heraus, wenn es darum ging, das eigene Selbst zu reflektieren. Und die nächste Generation, wo ich dann dazugehört habe und noch 10 Jahre so später und früher, wir haben doch unzählige, mühsamste Selbsterfahrungsgeschichten hinter uns und dieser Rollenhader als Frau, als Mann, dieses Durchbrechen der gesellschaftlichen Normen, das war schon so das Kennzeichen der 50er, 60er und ein bisschen 70er Jahre. Und ich habe jetzt manchmal das Gefühl, und das kann ganz falsch sein, ich habe nur das Gefühl, dass es sowas gibt wie eine neue Sprachlosigkeit, dass man zwar ganz viel spricht über äußere Dinge, über das äußere Erscheinungsbild, über den Körper und da weiß man bis ins Detail alles, aber diese Auseinandersetzung zum Beispiel mit den Ängsten, ja, und diese Generation ist mit Ängsten ja oder macht sich zu Recht Sorgen, ja, über Krieg, über die Zukunft
und
so. Nicht
nur die Generation macht sich Sorgen darüber, sondern man gesteht ihr ja das zu.
Ja, eh.
Also auch die anderen Generationen vermitteln das ja und verstärken das.
Und ich muss sagen, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich in eine Welt hineingeboren werden durfte, wo ich nie vor der Zukunft Angst haben musste. Es war nie ein Thema, werde ich wohl genug Geld verdienen, werde ich wohl einen Beruf haben, der mir gefällt. Die Naturzerstörung war kein Thema.
Eine heile Welt, in die ich hineingewachsen bin. Das würde ich so nicht stehen lassen. Vielleicht sind da die Nostalgieeffekte stärker. Aber wenn du zum Beispiel in meinem Heranwachsen war in den 80er Jahren, war Tschernobyl. Und das war schon ein massiver Einschnitt. Und das war auch mit sehr vielen Ängsten verbunden. Da war auch viel Panik. Denk noch dran an die Jodtabletten und was weiß ich, was da alles das für Auswirkungen gehabt hat, wo sich dann natürlich auch die Auseinandersetzung im Hinblick auf Kernkraft und so ausgelöst hat. Dann war schon auch, und in Österreich war das ja eine ganz besondere Bewegung, denk an Zwentendorf. Also das hat schon was ausgelöst, das hat auch viele Ängste ausgelöst. Also, aber ich komme noch eins zurück, was ich ja vorher gemeint habe, Elsbeth, war ja das ganz Subjektive. Also es ist mir schon bewusst, dass man das nicht herausschälen kann und dass es immer komplex ist und dass man eingebettet ist in sein Umfeld, dass auch letztendlich andere Generationen auch eine Auswirkung haben auf die eigene Entwicklung. Wir sind davon geprägt. Also wie du Kind warst und zum Jugendlichen und Erwachsenen bist du ja auch ein Kind deiner Zeit. Das heißt, deine Umgebung, dein Umfeld, deine Familie, aber auch dein Umfeld, die Aktualität damals, wie das sich das Leben gestaltet hat, auch die politischen Einflüsse haben eine Auswirkung gehabt. Und heute ist es natürlich ähnlich. Aber ich vorher gemeint habe, diese individuelle, psychologische, subjektive Entwicklung, die würde ich einmal behaupten,
Die ist gleich
bei jedem Menschen.
Nur die Frage ist,
aber natürlich geht sie nicht losgelöst, denn meine Selbstfindung passiert ja nicht im Vakuum, sondern das ist klar, es hat immer die Umgebung, das Umfeld eine Auswirkung und wahrscheinlich eine unfassbar wesentliche.
Ja, und da habe ich gemeint, ob dieser Aufbruch, diese Offenheit, die so Platz gegriffen hat, natürlich nicht bei allen, ja, aber schon eine Tendenz in den 70er, 80er Jahren, ob die nicht wieder zurückgeht und verstärkt es Tabus gibt in der Sprache. Mhm. Also so auch, ich entdecke auch eine neu aufkommende Brüderie wieder, so, dass man gewisse Dinge einfach nicht ausspricht, über die nicht redet. Wenn du an die Werbung denkst, wo die Enkelin zur Oma kommt, ich weiß nicht mehr für welches Produkt, und sagt, ich war auf diesem Konzert und es war so ein schlechtes Wetter und wir sind ganz schmutzig geworden. Und die Oma sagt dann, ja, das kenne ich, bezieht sich, glaube ich, auf Woodstock und sagt, aber wir sind nicht schmutzig geworden. Warum nicht? Ja, wir hatten gar nichts an. Kennst du diese Werbung?
Nein, nein.
Also so, sozusagen,
ja,
diese, ich meine, die Offenheit, die es auch gegeben hat, das sieht man ja auch an den ganzen Kunstaktionen in den 70er, 80er Jahren, ob die nicht auch wieder ein wenig zurückgeht. Das ist nur meine
Nein,
Beobachtung.
da bin ich wirklich
Bist du ganz anderer
da
Meinung?
bin ich anderer Meinung. Also was Prüde anlangt, denke ich, gerade der heutigen Generation ist also wirklich alles zugänglich und alles bewusst und viel, viel präsenter. Aber bevor wir das vertiefen, würde mich interessieren, die Aufmerksamkeit älterer Generationen für die junge Generation. Also wie ist deine persönliche Erfahrung? Was steckt dahinter? Die These, vielleicht, auch wenn die junge Generation heute sagt, sie wird nicht verstanden,
ja,
aber gibt es vielleicht heute, ist das auch eine Entwicklung unserer Gesellschaft, letztendlich doch mehr Aufmerksamkeit für junge Menschen, die es früher nicht so gegeben hat. Also
ja,
in deinem Aufwachsen, da waren, die Welt war quasi in Ordnung, das Schulsystem war in Ordnung, du hast deine Pflicht gehabt, wenn du talentiert warst, war es das gut, das war deine Aufgabe, in die Schule zu gehen, die Erwartung deiner Eltern, und die Erwartungen waren überschaubar, du bist ein gutes, braves Mädchen gewesen, wenn du das und das erfüllt hast. Und so war die Welt in Ordnung. Und es gab dann auch gar nicht so viele Einflüsse der älteren Generation auf deine Entwicklung. Wie war deine Wahrnehmung? Würdest du das bestätigen? Oder war das immer ganz stark, auch damals schon das Gefühl, aus deiner Sicht, das Unverständnis und der Notwendigkeit der Rebellion?
Ja, natürlich mit jedem Lebensjahr, dass der Mensch älter wird, entdeckt er mehr, wie sehr er möglicherweise nicht als Individuum wahrgenommen wird, sondern einfach in eine Welt hineingewachsen wird, möchte ich fast sagen. So,
Martin Heidegger sagt, in die Welt hineingeworfen wurde.
Ja, und dort musste ich dann zurechtfinden irgendwie. Und also da gab es wahrscheinlich auch viele, die sich da darüber hinaus entwickelt haben, heute vielleicht erst ein bisschen später, die was anderes, die nicht die Welt der Eltern betreten haben. Aber heute sehe ich das so ein bisschen zwiespältig. Ich sehe auf der einen Seite, dass Kinder wenig und Jugendliche wenig gefragt werden, gleichzeitig aber alles kriegen. Aber nicht im Sinn von, was ist dein Weg, was denkst du? Das habe ich ja immer.
War das anders? War das in deiner Jugend anders?
Es war nicht früher anders, aber es ist heute nach wie vor, es ist eben zwiespältiger geworden. Es ist schmerzlicher, finde ich, weil auf der einen Seite behandelt man die Kinder, weil man ja auch meistens weniger Kinder hat. Also unser Schnitt von Kindern ist ja nur 1,2
oder 4.
Ja. Wie der Tanz um das goldene Kalb, wie diese biblische Geschichte. Ja. Dieses Kind hat oft sich, dass es unglaublichen Druck, weil es ist nicht ein Kind, so wie der Kahil Gibran sagt, dass dir geliehen ist, dass dir in die Hände gegeben ist, dass du es zum hinbegleitest zum Erwachsenwerden, sondern bei vielen Kindern habe ich das Gefühl, sie sind ein Projekt. Ein Projekt der Eltern, ja, dass es sich gut entwickelt, dass es sich gesund entwickelt, dass es auch hier noch einen Kurs und hier noch das und so. Es soll den Eltern Freude bereiten, was dann zu furchtbaren Tragödien führt, wenn das Kind in der Pubertät stark genug ist, um sich dann zu widersetzen und dann irgendwelche ganz argen Dinge macht, bis hin zu den argen Dingen, ja, wo dann die Eltern ganz fertig sind und sagen, wir haben ihnen alles gegeben und alles hat es gekriegt, warum nimmt es jetzt Drogen zum Beispiel, ja. Also so glaube ich, dass und auf der anderen Seite bemerke ich auch mit oft ein bisschen einem komischen Gefühl, wie sehr die Chefs in der Familie nicht mehr die Eltern sind. Ja, das halte ich für keine sehr, ich persönlich und unabhängig von meinem Alter, möchte ich sagen, halte ich das zusammen mit anderen Psychologen und so nicht so ganz richtig, wenn die Kinder alles bestimmen, wenn die Kinder in jedes Gespräch hineingrätschen dürfen, wenn die Eltern automatisch alles liegen und stehen lassen, wenn das Kind jetzt das und das machen möchte. Es ist selbstverständlich, dass das Kind das kriegt. Es ist dann schwierig, wenn es in die Schule kommt, jetzt sind wir wieder bei den Jüngeren, wenn es dann erfährt, um Gottes Willen, jetzt sind 20 solche da, die sich das wünschen, das geht nicht. Also so dieses Nabel der Weltseinsgefühl, das man Kindern vermittelt, das ist, glaube ich, nicht nur ein positiver Dienst an den jungen Menschen, den man da leistet.
Ja? Ich habe diesbezüglich vor kurzem ein sehr spannendes Gespräch gehabt mit meinem besten Freund. Die haben zwei Kinder und da ist eben auch der Älteste ist 13 und der Jüngere ist eben 3 Jahre jünger. Und da war in dem Gespräch dieses wohlbehütete Aufwachsen des Eltern und du beschreibst das überzeichnend, Projekt der Eltern sind die Kinder, was natürlich einen guten Anspruch hat, die Sorgsamkeit der Eltern gegenüber ihren Kindern.
Aber Moment, das Thema, nur kurz eine Grätsch. Wohlbehütet und Projekt, da meine ich was anderes. Wohlbehütet ist kann alles, das ist gut. Projekt heißt ja, dass das Kind für die Eltern was leisten muss.
Ah, okay.
Es instrumentalisiert wird für die Wünsche aber das der
hat,
Eltern.
Aber das hat ja auch wieder zwei Aspekte.
Ja, es war nur eine gegrätscht.
Das eine ist, aber auch Projekt hat auch in zwei Bedeutungen. Ja. Es wird gleich schlüssig, was ich meine. Die Frage, die wir da diskutiert haben bei dem Gespräch war, dieses Wohlbehütete, dieses Sorgsame, das, wo die Eltern in allen Bereichen Problemlöser für die Kinder sind. Wo ist die Grenze? Wo bereite ich das Kind dann auch vor auf Selbstständigkeit, auch selbst in der Lage zu sein, mit Konflikten und Schwierigkeiten auszukommen, sie auszuhalten, Probleme bewältigen zu können, vielleicht auch Handlungsmechanismen entwickeln zu können, die sie befähigen, den Herausforderungen dann gegenüberzustehen. Und da passiert, glaube ich, in unserer Gesellschaft, also wir reden da natürlich jetzt von einem sozialen Umfeld, das jetzt nicht durch Strukturen extrem belastet sind, weil eine alleinerziehende Mutter gar nicht die Zeit hat, sondern wir reden da jetzt natürlich sehr von einer idealisierten, aber ich würde schon sagen, sehr repräsentativen Situation. Ja. Da sehe ich schon die Tendenz, und du hast das eben angesprochen, ob man es jetzt Projekt in die eine oder andere Richtung bezeichnet, aber der Punkt ist schon der, wo befähige ich das Kind und wo entmündige ich es sogar aus Schutz, aus Übersorgsamkeit, dass das Kind, und da kann ich dem Kind ja gar keinen Vorwurf machen, gar nicht in der Lage ist zu lernen und sich Herausforderungen zu stellen. Also man hat es oft dann so bezeichnet, dem Kind muss man ja auch Grenzen aufzeigen. Das meinte ich jetzt damit gar nicht, weil das ist schon wieder sehr restriktiv, sondern es geht wirklich darum, um lernen, mit Konflikten umzugehen, was ich nicht lernen kann, wenn die Eltern alles tun, um diese Konflikte von vornherein aus dem Weg zu räumen.
Genau. Deswegen findet man ja oft Lebenskraft, ja, und Energie, etwas aus dem eigenen Leben zu machen unter größten Schwierigkeiten, das findet man ja oft mehr bei Kindern aus Familien, die eben nicht so viel Behütung ihren Kindern gegeben haben. Ja? Weil natürlich das Wohlbehütete auch zu Entscheidungsschwäche führt, zu dem nicht genau wissen, was man eigentlich will, weil eh die anderen alles tun, was man angeblich will.
Handlungsmuster lerne ich nicht.
Und das sehe ich auch, das habe ich auch in der Schule sehr stark gesehen, weil ich ja die im Sinne der Förderung von Selbstwirksamkeitserleben sehr stark die Kinder in ihre eigene Kraft bringen möchte und wie schwierig das oft für Kinder ist, zu sagen, was sie wollen. Mhm. Suche dir eine von 5 Aufgaben auf, die du hier vorfindest und erledige die, die du am liebsten hast. Das ist oft total schwierig für die Kinder. Oder was interessiert dich am meisten, wenn du zum Beispiel am Abend vorm Einschlafen bist, worüber denkst du nach? Mhm. Dieses Thema soll dich vielleicht für ein Referat anregen, oder? Mhm. Aber immer, ich habe, Seklor, ich bin ja für Lernen im Dialog, das ist ja auch mein Fachgebiet geworden, aber ich habe zunehmend gemerkt, wie schwierig das für Jugendliche auch und Kinder ist, weil sie nicht mehr gefragt werden, sondern weil die Eltern in ihrer Liebe oder Fürsorge, es kann auch kulturelle Gründe haben, ja, die alles tun für die Kinder und die nicht mehr zur Kraft kommen, selber Konflikte bewältigen zu können, selber also sehe ich, wenn die Kinder
Ideen entwickeln zu können. Also ich denke schon, es ist auch ein Verlust, oft an Kreativität.
Natürlich.
Und das, was du beschreibst, also ich würde das total unterstützen. Da verkümmert etwas und ich habe es jetzt eben wirklich auch mit Kreativität gemeint oder auch, was ich kenne, wenn ich frage, was habt ihr für Träume, für Ideen, für Wünsche, wofür möchtet ihr euch einsetzen?
Schweigen im Wald.
Wir kommen und das geht ja dann weiter und ich würde schon sagen, auch diese Influencer-Kultur und diese digitalen Dienste befeuern das natürlich, dass das Angebot, weißt du, Kreativität hat ja, schwingt ja damit mit, dass ich für etwas brenne, was mich interessiert, dem ich nachspüre und wo ich mit meinen Talenten etwas versuche, etwas zu schaffen und etwas zu kreieren, die Kreativität. Aber wir sind dann halt oft in einer Kultur der Imitation und des Nachahmens. Das ist so ähnlich, wie wenn das Kind, das sozusagen lernt, mit den Buntstiften umzugehen, noch vorher ausmalt, aber halt immer dabei bleibt bei diesen Vordrucken und des Ausmalens und nie den Schritt schafft, ein weißes Papier in die Hand zu nehmen und das Pferd von selbst dorthin zeichnet.
Oder sich aufzudrücken einfach. Ja, ja. Naja, ich meine, ich bin ja nicht jetzt mit dir in diesen Podcast gegangen, um vor allem die vielen Probleme darzustellen. Natürlich könnte ich da jetzt auch stundenlang reden, weil zum Beispiel Manfred Spitzers, also der Hirnforscher, Manfred Spitzers Buch, das er ja nennt, Digitale Demenz, wo er in erschreckender Weise aufzeigt, was die Anwesenheit in den Social Medias und insgesamt in den digitalen Medien, was das mit dem Gehirn macht, wie man das auch tatsächlich sehen kann, dass in erster Linie die eigene Kreativität da zerstört wird, über das will ich ja lieber nicht sprechen, weil ich mich dazu erziehe, und das ist auch eine wichtige Stellung, die ich da beziehe zur jungen Generation heute, ich mich dazu erziehe, Vertrauen zu entwickeln, so wie jede Generation ihren Weg gemacht hat, dass ich das Vertrauen entwickle, die werden es machen, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich viele Gefahren sehe und auch so wie früher die Alten denke, um Gottes Willen, das wird so nichts. Ja? Mhm. Nehme ich sofort den Gegenpol her und sage, aber ich vertraue darauf. Ihr könnt halt Dinge, die ich mir vielleicht gar nicht vorstellen kann, vielleicht könnt ihr viel mehr Gleichzeitigkeit in eurem Tun, vielleicht könnt ihr viel mehr auch aus dem doch etwas herausnehmen für euch persönlich, was ihr so seht oder und ich erziehe mich wirklich zum Vertrauen, dass die ihren Weg gehen und die Herausforderungen, die auf sie zukommen in dieser Welt, wo ich das Gefühl habe, die sind viel größer als die, die ich hatte, vom Klima begonnen, über die Kriegssituationen, über diese Globalisierung, alles zusammen.
Die komplexe Welt.
Die Schwierigkeit auch der Ökonomie, vor der wir stehen, auch weltweit. Damit ich nicht aus Angst und Sorge jetzt einmal meine engeren Enkelkinder oder so mich verzehre, sage ich mir immer vor, die werden das machen. Ich habe den Blick vielleicht noch nicht, wie die das machen werden und wie die denken und wie die sich entwickeln. Aber sie werden einen Weg finden, weil so ist die Evolution.
Elsbeth, ich finde es total sympathisch, dass wir jetzt auf diese Richtung einschwenken und dass du das mit dem Vertrauen jetzt so benannt hast. Denn ich wollte schon da jetzt auch die Frage einbringen, wir haben uns vorgenommen oder wir haben die Frage gestellt, was denken die Jungen, denkt die junge Generation? Yeah. Und wir haben uns natürlich dabei ertappt, dass wir genau diese Mechanismen, die in der Gesellschaft passieren, in dem Sprechen über, okay, mit Empathie und mit Sympathie war unser Zugang schon, diese Komplexität aufzulösen, die Aspekte einzuordnen und so weiter. Und du sagst schon etwas mit dem Vertrauen. Ich würde es noch ein bisschen anders bezeichnen. Ich würde nicht nur Vertrauen, aber selbe Wortstamm, ich würde auch das Zutrauen,
genau.
Es würde es als Zutrauen bezeichnen.
Zutrauen ist das bessere Wort, danke.
Und dieses Zutrauen der jungen Menschen, aber letztendlich schon auch mit der Haltung, nämlich auch des Verstehenwollens und das Zutrauen und Zulassen, weil das Zutrauen heißt ja auch letztendlich das Zulassen und die auch lassen, dass ich nicht alles für die machen muss, sondern sie auch ein Recht haben. Und irgendwann leben sie ja auch unabhängig. Und das ist ja auch der Weg des Lebens, sich im Erwachsenwerden auch dann unabhängig zu machen. Und dann braucht es auch das Zutrauen. Und es geht nicht nur um das Zutrauen von uns gegenüber den Jungen, sondern wir müssen sie auch unterstützen in einem eigenen Zutrauen, dass sie sich selbst etwas zutrauen. Und das hat alles wieder mit diesem Leben lernen, über das wir sprechen, zu tun, weil das wollen wir ja vermitteln.
Genau.
Das Zutrauen, dein Leben, mach etwas draus, es ist in deiner Hand. Okay, vollstes Verständnis für alles, was darum herum ist. Die Welt ist kompliziert, die Welt ist komplex, die Rahmenbedingungen ändern sich, sind manchmal vielleicht auch überfordernd, aber das Zutrauen, das ist eigentlich der Wunsch, auf den Weg zu geben. Und finde ich schön, dass wir bei der Fragestellung, wie denkt die junge Generation, wahrscheinlich können wir es letztendlich nicht beantworten, aber die Motivation ist das Zuhören, den Dialog, Verständnis zu haben und aus dem Verständnis erwächst die Grundhaltung des Zutrauens.
Und da möchte ich dann noch unbedingt aus meinem eigenen Berufsfeld heraus sagen, und da wäre eine ganz wichtige, zentrale Aufgabe von Schule. Und das soll sie endlich noch ernster nehmen. Und die KI zeigt eh schon vieles auf, was nicht mehr gehen wird. Aber hier möchte ich diesen Appell noch einmal an Schule richten, dass man da noch viel mehr drüber nachdenken muss, wie man genau das Zutrauen, Entdecken der eigenen Persönlichkeit, Formen der eigenen Persönlichkeit fördern kann.
Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.